Bevor ich das Wort mit uns teile, noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du jedes Wort, das hier gesprochen wird, dass es ein Wort ist, das du aussendest und dass du derjenige bist, der diesem Wort Kraft verleiht. Und Vater, ich bete, dass du unsere Herzen erleuchtest mit deiner Weisheit und deiner Offenbarung, dass wir dich mehr und mehr erkennen und dass deine Wahrheit in unseren Herzen immer mehr Fuß fassen kann. Danke, Vater, dass du derjenige bist, der es wirkt und dass du auch der Einzige bist, der es wirken kann. Amen. Ja, mich hat der letzte Impulsgottesdienst sehr berührt, sehr bewegt, als wir den Gottesdienst hatten, in dem jeder so teilen konnte und dann das wirklich so in diese Gebetsanliegen dann reinging, wo wir uns als Gemeinde eins gemacht haben und füreinander eingestanden sind, für die Anliegen, die einfach da waren. Und es war für mich so stark zu sehen, wie wir so gemeinsam vor Gott treten konnten oder getreten sind und so die einzelnen Anliegen auch weitergegeben haben. Ja, Nöte und Anliegen miteinander zu teilen, gemeinsam vor dem Thron Gottes zu tragen, ist, denke ich, eigentlich so eine ganz wichtige Sache, die wir als Gemeinde, als Gemeinschaft der Heiligen auch haben. Und dieses Einsmachen vor Gott, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, weil das gibt es in der Welt nicht, dass man sich irgendwas für irgendwas eins macht. Da erzählt jeder so sein Thema und dann, ja, das ist dein Problem, das ist mein Problem und das ist dem Nächsten sein Problem, sondern dass wir uns wirklich einen Punkt haben, jemand haben, Gott haben, an den wir uns wenden können, wo wir unsere Dinge auch vortragen. Und ich möchte natürlich auch dazu ein Zeugnis erzählen, weil es ja immer ein Gebet und dann gibt es auch diese Gebetserhörung oder auch wieder ein weiterer Punkt, der mit drin ist. Ich habe ja euch erzählt, dass Christian ein Magengeschwür hat, hat jetzt auch eine Untersuchung gehabt diese Woche und sie haben es festgestellt, es ist wirklich nur so ein Einzel-Single-Point-Teil, das man irgendwie relativ gut auch entfernen kann. Der Magen bleibt erhalten. Es wird eine relativ einfache OP sein und also auch da kein Krebs oder sonst irgendwas, was sich gestreut hat. Und das möchte ich einfach als Zeugnis weitergeben, weil wir haben dafür gebetet. Oder auch mit Michael habe ich letzte Woche gesprochen oder vorletzte Woche, weiß nicht, wir hatten für seine Schwägerin gebetet. Und auch die, sie ist zu Hause, sie lebt, sie hat es überlebt, diesen ganzen Unfall, die Milz ist raus und alles trotzdem hohen Blutverlust überlebt. Und ich sehe das einfach als ganz klares Gebetserhörung. Ja, das ist einfach ganz klare Gebetserhörungen. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wenn wir für etwas beten und es geschieht etwas, dass wir das dann auch anerkennen, vor Gott anerkennen und sagen, naja, nicht, das war jetzt irgendwie Zufall oder hat sich halt dann so ergeben, sondern dass wir uns auch bewusst sind, wir haben es vor Gott getragen und er hat geantwortet. Ja, und dass das auch dann auch klar auch bekennen, dass wir es aussprechen. Paulus hat sich auch als Fürbitter für die Gläubigen eingesetzt. Er hat für die Heiligen gebetet. In mehreren Briefen finden wir am Anfang der Briefe das dokumentiert. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, Fürbitte und was hat eigentlich Paulus oder wie hat Paulus für diese Gemeinden gebetet? Für seine Geschwister, für die Leute, die in seinem Umfeld waren. Und ich habe mir auch mal angeguckt, was hat er denn gebetet? Was war denn so der Inhalt von diesem ganzen Gebeten? Und das möchte ich für uns heute beleuchten im Epheser 1, Vers 15 bis 23, das möchte ich uns mal vorlesen, denn hier ist so ein Beispiel, wie er oder was er für diese Gemeinde oder für die Heiligen gebetet hat, für die Epheser. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ja, ich möchte das jetzt einfach mal so ein bisschen auseinandernehmen und mal gucken, was da so alles drin steckt und was da Paulus eigentlich damit aussagt. Als erstes mal war mir so der Punkt, zu wem betet denn Paulus? Ja, er beschreibt ganz klar, dass er betet zu dem Gott. Welchen Gott? Welchen Gott spricht er an? Den Vater der Herrlichkeit. Also den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater ist Herrlichkeit. Und das haben wir heute auch schon gesungen. Herr, öffne uns die Augen. Herr, öffne uns die Augen, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass wir erkennen, wer du bist, wie du bist. Und diese Herrlichkeit Gottes, diese zu sehen oder diese zu erfassen, das ist etwas, was etwas mit unserem Herzen tut. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erkennen, wenn wir sehen, wie herrlich Gott ist, dann wird es in uns etwas bewegen, dann wird es in uns eine Ehrfurcht hervorrufen, die wir bisher nicht gekannt haben oder die wir aber gar nicht gesehen haben bisher. Was hat es mit dieser Herrlichkeit auf sich, die Paulus sich hier erwähnt? Und dazu möchte ich uns mal den Psalm 29 mal kurz vorlesen, weil da wird so ein Stück weit beschrieben, diese Herrlichkeit Gottes, was diese Herrlichkeit Gottes alles bewirkt, ist sehr bildhaft, aber es gibt uns einen guten Eindruck, wie diese Herrlichkeit auch wirksam ist oder wie sie auch zur Sichtbarkeit kommen kann. Gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet an den Herrn in heiliger Pracht. Wir haben das im Lobpreis gerade schon gemacht. Wir haben Gott angebetet in seiner heiligen Pracht. Wir haben gesungen, heilig, heilig, heilig. Wir haben ihm diese Herrlichkeit zurückgespiegelt. Und je mehr wir diese Herrlichkeit erkennen, umso mehr können wir sie auch zurückspiegeln. Und da kommt dann eben so diese Kraft auch Gottes zum Ausdruck in den nächsten Versen. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert. Der Herr ist groß über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist erhaben. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und den Sirion wie einen jungen Büffel. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen, die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Wüste Kadesh. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und lässt Zicklein vorzeitig gebären. Und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Der Herr thront auf der Wasserflut, der Herr thront als König ewig. Der Herr möge Kraft geben seinem Volk, der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. Ja, die Herrlichkeit des Herrn zu beschreiben, ist eigentlich fast unmöglich. Ja, das Ganze zu beschreiben, ich erinnere mich auch an die Stelle, wo beschrieben wird, als Salomo den Tempel einweiht und diese Opfergaben gegeben werden. Die Herrlichkeit Gottes kommt auf die Versammlung und im Prinzip alles kommt zum Stillstand, niemand kann sich mehr bewegen, die Priester können ihren Dienst nicht mehr tun, weil die Herrlichkeit Gottes so präsent ist und dadurch eben diese Heiligkeit so sichtbar wird. Oder heute Morgen habe ich in der Bibel auch nochmal Hesekiel 1, 2 gelesen und wenn ihr mal anschaut, wie Hesekiel, was Hesekiel für eine Erscheinung hatte in diesem Abschnitt, wo er wirklich die Herrlichkeit Gottes sieht mit den Cherubinen und mit dem Thron Gottes, der herabkommt, wo Gott direkt vom Thron mit ihm spricht. Er war eine Woche lang war er gelähmt. Eine Woche lang war er wirklich außer Gefecht gesetzt und konnte sich nicht bewegen durch diese Erscheinung, durch das, was da passiert ist. Und das ist schon gewaltig, diesen Gott der Herrlichkeit. Ja, der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist diese Herrlichkeit und da ist auch oftmals so, wir beten und wir sagen, ja gut, der Vater von Jesus Christus, der Gott und Gott und Vater von Jesus und so, ne? Was hat es mit uns zu tun? Wie ist es? Ist es auch wirklich für uns? Ja, Jesus selber bestätigt das. Er hat uns Johannes 20, Vers 17, sagt er uns das auch nochmal ganz klar, gibt uns ganz klar auch mit, dass wir auch ihn, diesen Gott der Herrlichkeit als Vater und als Gott haben. Im Johannes 20, Vers 17 begegnet Jesus Maria Magdalena, nachdem er auferstanden ist, direkt aus dem Grab. Und Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das habe ich noch ganz verstanden, warum er das so zu ihr sagt, warum sie ihn nicht anrühren darf. ist aber jetzt nicht der Kernpunkt der Geschichte, sondern er geht weiter und sagt zu dieser Maria Magdalena, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Also gib ihnen eine Nachricht, sag ihnen eine Message, die ich für sie habe. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er definiert ja ganz klar, okay, das ist nicht jetzt nur mein Vater, der mich jetzt hier die ganze Zeit auf der Erde hier durchgetragen oder durchgeführt hat, sondern dieser Vater ist auch euer Vater. Und dieser Vater ist auch euer Gott. Und deshalb kann Paulus auch für die Gläubigen, für die Heiligen beten und sagen, okay, ich bete zu Gott, dem Vater, dass er euch, ja, dass er mit euch da durchgeht. Ja, was ist denn das Anliegen von Paulus? Für was oder für wen bittet er denn? Er bittet, dass Gott uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, also es geht um Gott selbst, gebe. Gott will sich uns offenbaren. Es geht darum, dass wir Gott selbst kennenzulernen, dass wir Gott selbst kennenlernen, dass wir ihm begegnen. Und ich habe es letzte Woche schon mal kurz angesprochen gehabt, Psalm 115 gibt uns auch nochmal so einen Eindruck, um was es denn geht. Wie können wir denn Gott begegnen? Wie geht es, Gott zu begegnen? Und im Psalm 115 wird über Götzen geredet, aber in diesen Götzen wird auch beschrieben, wie tot diese Götzen sind und was auch dieser Tod dieser Götzen ist. Ich lese mal vor, ab Vers 4 bis Vers 8 lese ich mal vor. Es geht um diese Götzen. Ihre Götze sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, sie reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Eine Nase haben sie, sie riechen aber nicht. Sie haben Hände, tasten nichts. Füße, sie gehen aber nicht. Kein Laut geben sie von ihrer Kehle. Ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, und ein jeder, der auf sie vertraut. Also hier wird für mich ganz klar auch zu sehen, wird ganz klar dargestellt, wenn du Gott begegnen möchtest, dann geht es nur mit den Sinnen, mit dem, was Gott dir auch gegeben hat. Du hast Hände, du hast den Mund, du hast Augen, du hast Ohren, du hast eine Nase. Ja, du kannst tasten, du kannst sehen, du kannst riechen, du kannst hören. Du kannst es tun. Und dieses Tasten, Sehen, Riechen, Hören kann bei dir einen Widerhall finden, dass du darin Gott begegnest. Oder es kann einfach auch tot sein. Es kann auch sein, dass du irgendwas hörst, es geht da rein, da wieder raus und es hat keine Auswirkung. Also, ja, wie können wir Gott begegnen? Er hat uns diese Sinne geschaffen und Paulus schreibt auch an einer anderen Stelle, dass wir ihn tastend fühlen können, ja, wo es auch wirklich darum geht, dass wir uns ausstrecken, dass wir Gott begegnen können mit unserem Leben, in unserem Leben und dass er lebendig da hineinwirken möchte. Ja, was betet hier Paulus noch? Der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung. Ja, also es geht darum, geöffnete Augen auch zu haben. Psalm 119, Vers 18, auch da möchte ich nochmal um diese geöffneten Augen sehen wir, dass Gott zu uns sagt, oder dass ja auch der Psalmist in dem Vers sagt, ja, öffne du uns die Augen, dass wir dich sehen können. Ja, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Also nutzen wir unsere Sinne. Wozu soll denn das Ganze sein? Und das ist dann wieder das Schöne an Paulus, das liebe ich an Paulus, dass Paulus uns immer wieder auch eine Begründung liefert. Er schmeißt uns nicht nur irgendwas hin, sondern er sagt dann auch immer, okay Leute, ich habe euch hier etwas gegeben. Ja, er sagt hier, erleuchte die Augen eures Herzens. Warum möchten wir, brauchen wir diese Weisheit, den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst? Ja, damit, Ja, damit. Also wozu? Damit. Es gibt also immer eine Begründung, einen Sinn hinter der Aussage, hinter seiner Bitte. Damit ihr wisst, also wir sollen es wissen, es soll fest in uns sein, wir sollen eine Gewissheit haben. Es ist wichtig, dass wir es wissen, es ist lebensnotwendig. Ja, und was sollen wir denn jetzt wissen? Und jetzt zählt Paulus hier so drei Punkte auf und diese drei Punkte möchte ich mit uns noch einmal durchgehen. Was ist denn wichtig, was wir wissen sollen? Was müssen wir denn wissen? Was die Hoffnung seiner Berufung ist. So, was ist die Hoffnung seiner Berufung? Es ist eine lebendige Hoffnung, das uns auch dann nochmal im 1. Petrus mitgegeben wird. Im 1. Petrus wird diese lebendige Hoffnung mal beschrieben. Die lebendige Hoffnung ab Vers 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also hier ganz wichtig für uns, dass wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Diese Hoffnung ist das ewige Leben. Ja, ganz wichtig für dich, wenn du diese Hoffnung noch nicht hast, wenn du diese Gewissheit nicht hast, dass du das ewige Leben hast, dann ja, lass dich versöhnen mit Gott, damit du diese Hoffnung, diese Gewissheit auf das ewige Leben bekommst. In Römer 8 wird uns diese Hoffnung, auf die wir hoffen, auf das, was wir hoffen, wird uns im Römer 8 sehr schön beschrieben. Der Römer 8 ab Vers 18 bis 39 beschreibt die Hoffnung und auch die Auswirkung dieser Hoffnung. Und die werden wir jetzt nicht komplett durchlesen, das könnt ihr mal als Hausaufgabe machen, dass ihr dann nochmal den Römer 8 komplett durchlest und euch mal anschaut, was ist denn unsere Hoffnung? Was steckt denn in dieser Hoffnung alles drin? Was ich aber als Definition dieser Hoffnung nochmal rausnehmen möchte aus dem Römer 8, ist der Vers 24 und 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, auf was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir sehen, so warten, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Also diese Hoffnung ist oftmals, an mir geht es oftmals so, dass ich dastehe und denke, okay, was ist denn jetzt wirklich dieses ewige Leben? Wo ist denn das jetzt so? Und was passiert denn jetzt da? Ne? Ich kann es irgendwie noch nicht greifen, ich kann es nicht sehen. Aber ich merke dann immer wieder, wenn ich das nicht trotzdem festhalte und wenn ich nicht trotzdem dranbleibe, dann ist es keine Hoffnung, sondern dann ist es irgendwie, ja, weiß ich, eine Vermutung oder wenn ich es jetzt schon sehen könnte, bräuchte ich nicht mehr drauf hoffen. Dann müsste ich ja, okay, ja, alles klar. Habe ich schon gesehen, passt. Ich finde es auch interessant, wenn wir so die Bibel betrachten, von der Schöpfung weg, und vom Sündenfall. Sobald der Sündenfall war, war die Hoffnung auf Erlösung. Da war die einzigste Hoffnung, die für die Menschen war, war die Hoffnung auf Erlösung. Und das ganze Alte Testament zeigt uns, wie Menschen in der Hoffnung auf die Erlösung gelebt haben. Dann kam Jesus auf die Welt, Jesus hat diese Erlösung geschaffen. Und trotzdem leben wir heute in der Hoffnung. Wir haben jetzt dieses Thema der Erlösung, das ist jetzt, sagen wir, abgehakt, Jesus hat diese Erlösung geschaffen, aber wir leben jetzt in der Hoffnung auf seine Wiederkunft, dass er wiederkommt und diese ganze Verheißungen auch erfüllt, dass das Ganze wiederhergestellt wird zu dem ewigen Königreich, das Gott uns verheißen hat. Wir leben genauso in der Hoffnung wie die Menschen im Alten Testament. Wir müssen genauso am Glauben festhalten, dass Jesus wiederkommt. Weil wenn er nicht wiederkommt, dann können wir jetzt nach Hause gehen. Also, das ist eine Definition der Hoffnung, dass wir wirklich auf das hin hoffen, was wir nicht sehen. Dass diese Hoffnung in uns bleibt, auf das, was wir nicht sehen. Dass wir davon nicht loslassen. Und das Schöne ist, wenn wir auch Gebetserhörungen erleben, wir haben eine Hoffnung, wir beten zu Gott und wir hoffen, auf ihn, dass er eingreift und er greift ein und wir sehen, wir können schon mal schmecken, was es bedeutet, wenn diese Dinge sich erfüllen, wenn Dinge geschehen, die wir im Gebet erbitten, ja, was das dann auch in uns auslöst. Also das ist wichtig, dass wir wissen, was ist denn die Hoffnung dieser Berufung? Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, oder was sollen wir noch wissen? Wir sollen wissen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Okay, also es geht darum, nicht nur diese Hoffnung zu haben, sondern es geht auch darum zu wissen, was ist denn unser Anteil, um was geht es denn, wie geht es weiter? Was ist dieses Erbe? Epheser 3, 14 bis 20 möchte ich da nochmal aufführen, weil es hier auch um diesen Reichtum der Herrlichkeit geht. Epheser 3, 14 bis 20. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die in Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet mit zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können, gemäß der Kraft, der in uns wirkt. Also was ist dieser Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes? Es ist einmal mit Kraft gestärkt zu werden durch den Geist am inneren Menschen. Also eine innere Kraft, eine Kraft, die deinen Geist, die deinen inneren Menschen stärkt. Dass Jesus Christus durch den Glauben in deinem Herzen wohnt. Auch ganz wichtig, dass das ist ein Teil des Reichtums der Herrlichkeit, seines Erbes. Dass Jesus in uns wohnt, es ist jetzt schon ein Erbe, das wir haben, ein Reichtum, der in uns ist. Dass du in Liebe gewurzelt und gegründet bist. Ja, dass diese Liebe Gottes in dir sich gewurzelt und gegründet hat, dass du da drin gewurzelt und gegründet bist, dass du es in deinem Leben auch leben kannst. Und interessanterweise gibt uns Paulus uns hier wieder ein Damit. Ja, was sollen wir jetzt mit dem allen anfangen? Warum brauchen wir das? Damit wir befähigt werden oder wie hier steht, auch imstande sind, mit allen Heiligen, also es geht um die Gemeinschaft wieder, um uns, völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Er sagt nicht von was, aber wir können es ja daraus lesen, was da drin steckt in dieser Liebe. Und die erkenntnisübersteigende Liebe Jesu zu erkennen. Eigentlich ein Widerspruch in sich, wenn ich so das lese. Er wünscht sich, dass wir ausgestattet werden mit der Liebe, dass wir die Jesu-Liebe erkennen, aber diese Liebe Jesu ist erkenntnisübersteigend. Also irgendwie ist so ein Widerspruch in sich. Aber für mich zeigt es einfach, ja, für mich ist es kein Widerspruch, sondern für mich zeigt es, dass ich wohl nie ganz erfassen werde oder immer wieder neue Aspekte seiner Liebe kennenlerne. Das ist einfach erkenntnisübersteigend, egal wie lange schon wir am Glauben sind. Es werden immer wieder neue Aspekte, immer wieder neue Punkte dazukommen, es werden immer wieder neue Offenbarungen sein. Das ist also eine Erkenntnis übersteigend. Du hast immer nur ein Stückwerk, wie auch Paulus sagt, die Erkenntnis ist Stückwerk. Wir erkennen immer von Stück zu Stück und gehen dann weiter. Und dann auch wieder da nochmal, das ist damit, ja, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Ja, dann haben wir den nächsten Punkt. Wir gehen wieder zurück zum Epheser 1. Wir haben nämlich da noch einen Punkt übrig, der da auch nochmal in dem da mitsteht. Für was brauchen wir oder für was sollen wir erleuchtet werden, unsere Herzen? Und für was brauchen wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung? Damit wir erkennen, was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Es ist eine übernatürliche Größe. Und sie ist wirksam nach der Macht seiner Stärke. Nicht nach unseren Wünschen, nicht nach unseren Vorstellungen, nicht nach dem, was wir jetzt uns irgendwie vorstellen oder denken oder was vielleicht sein sollte oder könnte, sondern es ist die Macht seiner Stärke. Und welche Macht und Stärke, über welche Macht und Stärke reden wir hier? Es ist die Macht und Stärke Gottes, die wirksam wurde an Jesus Christus, als diese Macht und Stärke Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und Jesus zur Rechten Gottes in der Himmelswelt gesetzt hat. Diese Macht und Stärke, über das reden wir hier. Und diese Macht und Stärke ist überschwänglich auch in uns, in den Glaubenden, vorhanden, wirksam. Diese Macht und Stärke hat Jesus Christus eingesetzt. Er hat ihn zu Rechten Gottes in der Himmelswelt gesetzt, auf den Thron neben Gott, diese Macht und Stärke. Sie hat ihn eingesetzt, sie hat Jesus gesetzt über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Herrschaft, über jeden Namen zu allen Zeiten. Und diese Kraft, diese Macht hat auch Jesus Christus alles zu Füßen gelegt, hat Jesus Christus alles unterworfen. Und diese Kraft hat ihn als Haupt über uns, über die Gemeinde gesetzt. Und diese Macht und Kraft ist wirksam. Wir sind sein Leib, die Fülle dessen, dem der alles erfüllt. Und das finde ich so gewaltig, wenn wir sehen, wie stark hier auch noch zum Ausdruck kommt, über welche Kraft wir hier reden. Welche Kraft wirksam wird in uns, wenn der Geist der Weisheit und der Offenbarung in uns die Erkenntnis Gottes seiner selbst freisetzt. Und das ist etwas, das wir nicht selber können. Das ist nicht etwas, was wir irgendwie durch Bibel lesen oder sonst irgendetwas oder durch irgendwelche geistlichen Klimmzüge erreichen können. Sondern es ist wirklich etwas, was wir nur zu Gott bringen können, wo wir nur zu Gott gehen können und sagen, Herr, gib uns Weisheit, gib uns Offenbarung deiner selbst, dass wir dich erkennen und dass das, was du möchtest, in uns wirksam werden kann, dass deine Kraft und Größe in uns wirksam werden kann. Und so möchte ich uns jetzt einfach einladen, dass wir jetzt eine Zeit, eine Gebetsgemeinschaftszeit haben, in der wir wirklich vor Gott auch einstehen und um diesen Geist der Kraft und der Erkenntnis bitten. Dass wir es einfach nochmal ganz bewusst und ganz neu für uns festlegen, dass wir wirklich abhängig sind von ihm, von seiner Erkenntnis, von seiner Wahrheit. Dass es in uns wirklich diesen tiefe, feste Grund findet, dass es freigesetzt werden kann. Und alles andere, wenn dieser Geist der Erkenntnis und der Wahrheit, der Offenbarung in uns ist, wird alles andere ein Damit sein. Und es wird kommen, weil es darin gegründet ist. Ja, so lasst uns jetzt eine Zeit, eine Gebetsgemeinschaft haben und lasst uns das einfach nochmal vor Gottes Thron tragen.